Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM hört ihr auf der 102,6 Megahertz in Ulm um 16 Uhr. Gibt es natürlich wieder eine Ausgabe der Plattform. Heute für euch am Mikrofon Frank Rieddorf. Und natürlich haben wir wieder einen Gast. Und wir haben wieder einmal einen Gast von der Universität Ulm. Und ich freue mich auf das Gespräch in der nächsten Stunde mit dem Leiter der Abteilung Arbeits- und Organisationspsychologie, Professor Dr. Klaus Melchers. Herzlich willkommen. Sie waren noch nie bei uns und sind das allererste Mal da. Das heißt, der geneigte Hörer kennt Sie noch nicht. Wenn Sie sich mal ganz kurz mit Ihrem akademischen Hintergrund vorstellen würden, bitte. Wie es dazu gekommen ist, dass Sie dann die Professur in Ulm bekommen haben.
Ja, gerne. Studiert habe ich so von Mitte, Ende der 90er Jahre in Marburg an der Uni dort. War zwischendrin mal ein Jahr auch in London, habe dort meine Abschlussarbeit gemacht und habe dann nach meinem Diplom damals erstmal was ganz anderes gemacht als das, was ich jetzt mache. Da war ich sehr im wissenschaftlichen Elfenbeinturm und habe mich mit grundlegenden Lernprozessen beschäftigt. Assoziatives Lernen beim klassischen Konditionieren. Klassisches Konditionieren ist das, was der Pavlov mit seinen Hunden vor Ewigkeit mal entdeckt hat. Das war eine spannende Sache, war aber, wie gesagt, sehr im Elfenbeinturm und sehr, sehr anwendungsfern. Und das hat mich irgendwann so sehr gestört, dass ich mich dann 2003 entschlossen habe, den Bereich zu wechseln nach meiner Promotion und bin seit 2003 im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie tätig. Ich bin dann von Marburg erstmal weggegangen, war eine ganze Weile in Zürich in der Schweiz und war dort an der dortigen Universität wissenschaftlicher Mitarbeiter bis 2012. Und 2012 habe ich ein Angebot, einen Ruf bekommen, hier nach Ulm zu kommen und die Abteilung oder den Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie zu übernehmen, den Bereich neu aufzubauen und damit beizutragen, überhaupt zum Aufbau des ganzen Instituts für Psychologie auch, das 2009 hier neu als Institut eingerichtet worden ist für einen komplett Psychologiestudiengang.
Also sind Sie sozusagen einer der Ersten, die mit dabei an Bord waren?
Nein, einer der Ersten nicht, sagen eher so im Mittleren, im Mittelfeld.
Okay, aber es ist schon mal sehr gut, Sie haben schon mal mit dem Elfenbeinturm der Wissenschaft angesprochen. Ziel ist es ja auch jetzt den Leuten zu erklären, was sie oben an der Uni machen und dass es eben nicht in dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm ist, sondern dass es auch direkte Benefit für die normalen Leute auch gibt, was die an der Uni da oben so treiben. Wir stellen vielleicht mal ganz kurz jetzt oben vor, Ihren Lehrstuhl, was Ihre Kollegen, welche Kollegen da sind und was die für Schwerpunkte haben. Da habe ich mich vorher schon mal ein bisschen vorbereitet und gerade für uns interessant war das, was der Johannes Basch macht mit der musikpsychologischen Fragestellung im Arbeitskampf. Habe ich es mal rausgefunden.
Das hört sich natürlich schick an. Ich muss zugeben, das ist was er gemacht hat, bevor er zu mir gekommen ist. Okay, gut. Das hat er im Rahmen von seiner Abschlussarbeit in einer anderen Abteilung gemacht.
Okay.
Aber der Herr Basch ist Doktorand in meiner Abteilung und der beschäftigt sich im Rahmen von seiner Doktorarbeit eigentlich nicht mehr mit der Musik, sondern mit Einstellungsinterviews und mittlerweile werden solche Einstellungsinterviews nicht mehr nur persönlich face-to-face geführt, sondern zunehmend auch übers Internet. Also entweder als Skype-Interviews oder sogar als sogenannte Video-Interviews. Was heißt, als Bewerberin habe ich die Möglichkeit, mich in einem entsprechenden System einzuloggen und dort ein Interview zu durchlaufen, wo ich niemandem persönlich gegenüber sitze, sondern ich bekomme vom Computer oder über den Computer dann übers Internet Fragen gestellt, kann mir meine Antwort überlegen und habe dann ein paar Minuten Zeit, die Antwort über die Webcam aufzunehmen. Und das wird dann später im Unternehmen dann angehört, angesehen und bewertet.
Und Sie erforschen das dann deskriptiv neutral oder geht es dann eher um die Seite der Bewerber, was mit den Leuten dort passiert, die nur einer Maschine gegenübersetzen oder wie man die Sachen perfektionieren kann?
Es geht um beide Perspektiven. Also aus Bewerbersicht ist, haben wir jetzt in diesem Jahr Daten gesammelt, einen ganzen Schwung, wo es eben darum ging, auch wie nehmen Bewerber, Bewerberinnen solche Interviews wahr im Vergleich zu klassischen Face-to-Face-Interviews oder klassischen Vorstellungsgesprächen, zumindest über Skype. Mhm. Und sagen, je weniger persönlich das Ganze ist, desto unattraktiver finden Bewerber das. Also die haben es am liebsten tatsächlich jemandem in echt beim Unternehmen gegenüber zu sitzen, mhm, und haben das Gefühl, das ist wertschätzender, das ist fairer von der Art und Weise. Sie haben eine klare Präferenz für echte Interviews.
Was jetzt nicht unbedingt überrascht.
Nee, das ist nicht überraschend. Gleichzeitig muss man eigentlich auch sagen, es hat für Bewerber auch ein paar Vorteile. Also weil ich spare mir unter Umständen eine lange Anreise, eine aufwendige für ein kurzes Interview. An der Stelle haben auch Skype-basierte Interviews oder sagen diese Video-Interviews übers Internet auch gewisse Vorteile. Aber ich kann halt keine Rückfragen stellen, wenn ich nur einem Computer gegenüber sitze.
Und die gesamte menschliche Interaktion geht ja natürlich auch, diese ganzen Informationen fehlen dann ja einem. Ne?
Genau, also sagen, die ganzen normalen Sachen, die ich habe, wenn ich in eine Firma fahre für ein persönliches Vorstellungsgespräch, dann sehe ich auch, sagen, wie sieht's dort aus? Ich sehe vielleicht, welche von den künftigen potenziellen Kolleginnen und Kollegen, was angenehm ist. Ich habe so eine Idee, wie sehen die Leute aus, die da sind? Wie arbeiten die zusammen? Das ist über Skype schwerer möglich und über diese selbstadministrierten Video-Interviews gar nicht.
Das macht der Kollege. Dann haben Sie noch zwei weitere Damen im Team sitzen.
Genau, ich habe momentan noch eine Mitarbeiterin, die Frau Bühl, die vor kurzem ihre Doktorarbeit abgeschlossen hat. Da ging es um Faking oder sagen Lügen, Betrügen in Vorstellungsgesprächen. Dann habe ich noch die Frau Dr. Kühnel bei mir arbeiten, die sich beschäftigt vor allen Dingen mit Erholung oder Stress im Arbeitskontext.
Mhm. Okay, das sind schon mal sehr, sehr spannende Themen. Und Ihr Schwerpunkt ist aus der Personalauswahl, haben Sie gesagt. Da geht es aber dann eher aus Sichtweise der Betriebe dann vermutlich, oder?
Ja, der Fokus ist tatsächlich, was kann ich machen, um Auswahlverfahren so zu gestalten, damit ich möglichst die geeignetsten Personen dann auswählen und identifizieren kann.
Mhm. Woher kommen denn dann eigentlich jetzt diese neuen Ideen, dass man das nicht mehr face-to-face in der Realität macht? Da haben doch bestimmt die Psychologen nicht aufgeschrien und gesagt, jawohl, das ist das Beste. Ist es einfach vom Aufwand her einfacher gewesen?
Ja, es sind verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich, der technische Fortschritt ermöglicht es uns, Sachen jetzt ermöglicht es Unternehmen, Sachen jetzt zu machen auf eine andere Art und Weise, als das früher war. Sagen, solange es keine entsprechende Computertechnologie gab, konnte ich keine Interviews führen über den Computer, über das Internet. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Unternehmen natürlich auch an bestimmten Stellen Vorstellungen haben, dass sie Geld sparen können, wenn sie Sachen über das Internet einfach durchführen. Und das dritte ist, dass vor allen Dingen in den USA, das ein großes Thema ist auch, wo die Entfernungen ja noch viel größer sind als in Deutschland und wo tatsächlich die Frage ist, kann ich Auswahlverfahren in irgendeiner Art und Weise machen, die es Bewerber und Bewerberinnen erspart, einmal quer durchs ganze Land reisen zu müssen. Zumindestens bei Auswahlverfahren, die mehrere Schritte haben, ist es ja durchaus was, wo wir sagen können, gut, den allerersten Auswahlschritt, den mache ich in irgendeiner Art und Weise, wo nicht Leute stundenlang anreisen müssen und nur für Leute, die dann die allererste Hürde genommen haben, dann mache ich den persönlicheren Teil nochmal mit einem persönlichen Kennenlernen, mit einem Auswahlverfahren vor Ort und wo eben durch diese technischen Fortschritt es Unternehmen ermöglicht wird, ermöglicht ist, dass sie eben diese Vorauswahl zumindest technologiebasiert dann über Internet, über Testzentren oder andere Sachen dann zu machen.
Also das heißt, diese Sachen sind dann eben nur in einem mehrstufigen Modell. Das heißt, es wird niemand jemanden einstellen, nur nach einem solchen Computertest.
Nein, das Klassische muss man auch ganz ehrlich sagen. Solche Video-Interviews, die sind klar ein Instrument für die Vorauswahl und nicht für die endgültige Entscheidung, wo man üblicherweise ja dann auch sich als Unternehmen bemüht oder zumindest bemühen sollte, die Personen, die man tatsächlich gerne einstellen würde, auch ein bisschen zu umwerben. Das funktioniert auf die Art und Weise relativ schlecht sonst.
Ja, okay, das ist natürlich nochmal eine wichtige Sache. Mhm. Nicht, dass man denkt, okay, man muss quasi einmal einem Computer Rede und Antwort stehen und das entfällt dann, sondern es ist einfach, wenn zu viele Bewerber drauf sitzen, dass man einfach sagt, okay, man macht eine sinnvolle Vorauswahl Auswahl auch natürlich zugunsten der Bewerber, weil bevor ich jetzt Leute habe, die ganz unqualifiziert sind oder rausfallen, tue ich denen ja auch nichts Gutes, wenn ich die dann da hinschicke. Ne?
Genau, genau, das ist die Idee. Mhm. Und ich kann das natürlich machen, ich kann die Bewerber, Bewerberin persönlich einladen, auch für so einen Schritt. Aber manche Unternehmen entscheiden sich eben, das über die Technik jetzt mittlerweile zu lösen.
Das sind dann die gefürchteten und legendären Assessment Center, diese verschiedenen Schritte, oder?
Das kann sein. Die allermeisten, also Interviews oder Vorstellungsgespräche, ich glaube, das ist das noch deutlich verbreitetere. Sagen, ohne Vorstellungsgespräch eine Stelle zu bekommen, ist sehr, sehr selten. Assessment Center sind dann was, was eher für bestimmte, üblicherweise für bestimmte Spezialistenpositionen oder für Führungspositionen verwendet wird, auch nicht immer. Sie können sehr gut Personalauswahl machen ohne ein Assessment Center, aber sagen, je höher qualifiziert die Tätigkeit ist, desto eher gibt es Assessment Center oder sagen Assessment Center-artige Auswahlverfahren.
Und wie schafft man es dann in Assessment Centern eine reale Atmosphäre zu kreieren und dass das Ganze nicht zu artifiziell wird?
Das ist eine gute Frage. Das eine, was Sie natürlich überlegen müssen, so ein Assessment Center besteht klassischerweise aus, im Prinzip aus Simulationen, aus Simulationen von Situationen, die tatsächlich bei der künftigen Arbeit auftauchen können. Also für eine Führungskraft ein Mitarbeitergespräch, für einen, jemand, der im Vertrieb arbeitet, eine Situation mit einem Kunden oder solche Sachen. Und das heißt, Sie müssen also überlegen, welche Aufgaben muss die Person später machen bei ihrer Tätigkeit? In welche Situation kann sie dabei kommen? Und versuchen dann diese Situation möglichst gut nachzubauen und eben in einer standardisierten Art und Weise mit allen Bewerbern dann eben durchzuspielen. Das ist das, wie es sein sollte. Es gibt leider auch Assessment Center, die eher von der abstoßenden Sorte sind. Also ich höre immer mal wieder irgendwelche Geschichten von Unternehmen, die zum Beispiel dann so gruppendynamische Bastelübungen machen, wo dann mit Papier, Schere, Klebstoff irgendwas gemacht werden muss. Und dann gibt es aber nicht genug Klebstoff und nicht genug Scheren. Und man schaut dann, wie die Leute in der Gruppe dann die mit der Situation umgehen. Das hat natürlich überhaupt keinen Tätigkeitsbezug und hat auch überhaupt nichts, wo tatsächlich das Gefühl aufkommt, so könnte es bei der Tätigkeit später sein. Und sowas würde ich in jedem Fall vermeiden. Aber sowas gibt es leider auch unter dem Label Assessment Center.
Und zwar bei den Guten, bei den Positiven versucht man ja dann die Situation nachzustellen. Mhm. Wo liegen denn da die Fallstricke, dass einer dort gut abschneidet, aber dann in der Realität, wenn ja noch ganz andere Anforderungen herankommen, die man nicht simulieren kann?
Ja, also ich meine, das eine ist zu sagen, Sie müssen sich natürlich im Vorfeld überlegen, was für Anforderungen habe ich künftig bei dieser Stelle. Und das eine Risiko ist, dass Sie dabei wesentliche Sachen vergessen. Das heißt, Sie simulieren nur das, was Sie einfach machen können. Und ein häufiger Fehler ist, Sie machen halt mal eine Gruppenübung mit allen Bewerbern, weil das so schön ökonomisch ist. Und dann sehen Sie, wer ist denn da in dieser Gruppensituation, so dass er da eloquent wirkt und überzeugend ist. Und wer sind die eher stillen Mäuschen, die in der Ecke sitzen und die dann im Vergleich abfallen. Wenn jemand später bei seiner Tätigkeit überhaupt keine Gruppensituation in der Art hat, haben sie dann Fehler gemacht und setzen vielleicht das falsche Pferd. Das ist das eine, was sie vermeiden sollen. Das zweite ist, es gibt bestimmte Sachen, die sie über ein Assessment Center oder über solche Simulationen nicht gut abbilden können. Also was weiß ich, wenn sie irgendwie mathematisch-technische Fähigkeiten und Kenntnisse brauchen, das können sie mit einem Rollenspiel schlecht abbilden. Mhm. Da ist es viel sinnvoller, dass sie das anders machen, dass sie also in irgendeiner Art und Weise dann versuchen, an die Fachkenntnisse ranzukommen, die sie brauchen und für die so ein Assessment Center weniger gut geeignet ist.
Also muss es dann schon auch immer von Seiten der Firma sehr individuell und möglichst mehrstufig sein, sagen Sie?
Ob es mehrstufig sein muss, das lässt sich drüber streiten. Es ist, glaube ich, sinnvoll. Ein Assessment Center ist was relativ Teures. Mhm. Also normalerweise würde ich empfehlen, ja, machen Sie auf jeden Fall mal ein Interview vorher, so dass Sie sagen, die Leute, die für Sie in die engere Wahl kommen, die schauen sich im Assessment Center nochmal an. Das wäre ein ökonomischer Ansatz. Und dann versuchen Sie eben, das Assessment Center auf das zu beschränken, was Sie im Assessment Center gut machen können, also soziale Situationen. Situationen mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit anderen Interaktionspartnern, mit denen Sie zu tun haben. Das können Sie im Assessment Center gut machen. Sie können auch bestimmte konzeptionelle Sachen machen, also wo es darum geht, dass Sie in kurzer Zeit Ideen entwickeln müssen, zum Beispiel, wie man mit bestimmten wirtschaftlichen Problemen, die ein Unternehmen hat, umgehen kann. Und Sie bekommen da Informationen zur Verfügung gestellt, müssen das in kurzer Zeit analysieren und Lösungen entwickeln. Sowas geht auch gut. Aber sagen, technische Fähigkeiten, technische Fertigkeiten, Fachwissen, das ist relativ schwer zu messen, zu erfassen im Assessment Center.
Dann haben wir jetzt noch eine sehr, sehr spannende Sache. Die werden wir nach der nächsten Musikunterbrechung, nach der ersten Musikunterbrechung angehen, nämlich was passiert mit dem Lügen und im Bewerbungsgespräch. Das ist natürlich ein ganz, ganz heißes Thema. Ganz kurz machen wir eine musikalische Unterbrechung und werden alle zum Held der Arbeiterklasse mit John Lennon, und danach geht es weiter mit dem Professor Dr. Klaus Melchers. Radio Free FM, die Plattform mit dem Professor Dr. Klaus Melchers von der Abteilung Arbeits- und Organisationspsychologie. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, das wir vorher schon angekündigt haben. Lügen im Bewerbungsgespräch. Generell, was sagt der Psychologe speziell, jetzt nicht der Arbeitspsychologe, zum Thema Lügen? Darf man das moralisch, ethisch, oder setzt sich der Psychologe damit nicht auseinander?
Die moralisch-ethische Frage und die ganz grundsätzliche Frage ist eine schwer zu beantwortende Frage. Es kommt ja darauf an, was machen die Leute. Also sagen, übertreibe ich einfach so oder versuche einfach meine Stärken, die ich tatsächlich habe, einfach in ein möglichst gutes Licht zu rücken. Damit habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen.
Geben Sie mal ein Beispiel vielleicht, damit ich was vorstellen kann.
Naja, Sie fragen mich nach relevanten Arbeitserfahrungen in der Vergangenheit und ich suche natürlich die raus, von denen ich denke, die sind für die Stelle besonders relevant und ich habe es besonders gut gelöst. Das ist eben was ich erzählen kann. Und es gibt Leute, die sagen, das ist schon Faking oder das ist schon Lügen. An der Stelle sage ich, nee, das hat für mich mit Lügen nichts zu tun.
Sie haben es ja wirklich gemacht.
Genau, ich habe es tatsächlich gemacht. Es geht nur darum, dass ich sagen, sogenanntes Impression Management betreibe, dass ich versuche, einen guten Eindruck bei meinem Gegenüber zu erzielen.
Aber so funktioniert doch wissenschaftliches Arbeiten. Was für meine Forschung vonnöten ist, nehme ich, und was mir nicht gefällt, lasse ich weg. Also da kann sich ja keiner drüber beschweren über diese Methode.
Im Prinzip ja. Wobei, also es gibt Leute, die sind da sehr moralisch und sagen, alles, was nicht meinem typischen Verhalten entspricht, sondern wo ich sage, das, was nicht so gut gelaufen ist, eher versuche, unter Tisch zu kehren, und das, was besser gelaufen ist, besonders aufpoliere. Mhm. Das ist schon Betrügen. Ich würde das nicht so sehen, aber und wie gesagt, damit habe ich auch überhaupt keine Bauchschmerzen. Mhm. Womit habe ich Bauchschmerzen? Wenn Leute behaupten, dass sie Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen, Abschlüsse haben, die sie gar nicht haben. Also wenn sie tatsächlich das Blau vom Himmel runter erfinden.
Wieso der eine oder andere Politiker mit einem Universitätsabschluss?
Wie der eine oder andere Politiker mit einem Universitätsabschluss oder mit einem Doktortitel. Mhm. Das ist ja in Ulm auch ein Thema gewesen. Anfang des Jahres gab es mal einen Gerichtsprozess, wo ein Arzt, der bei einer großen Kreuzfahrtgesellschaft gearbeitet hat, vor Gericht war. Der hat nämlich gar keinen Abschluss als Arzt gemacht, der hat nicht Medizin studiert. Mhm. So einem Arzt wollen Sie nicht als Patient gegenüber sitzen. Und das ist das, was ethisch natürlich extrem, also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ein Unding. Und als Unternehmen wollen Sie natürlich solchen Betrügern auch nicht aufsetzen. Aber dazwischen ist ein großer Graubereich, der davon anfängt, dass eben Leute ihre Schokoladenseiten zeigen oder dass sie eben auch dann zunehmend mehr Sachen erfinden, schönen oder andere Sachen machen.
Wie oft wird man denn angelogen, wenn man im Bewerbungsgespräch sitzt?
Also es gibt Befragungen von Leuten, wie oft sie tatsächlich gelogen haben in ihrem letzten Bewerbungsgespräch. Und da ist es so, dass die große Mehrheit tatsächlich sagt, ja, ich habe zumindest einmal gelogen. Also große Mehrheit heißt über 80%. Diese anderen Taktiken, wo es nicht um das tatsächlich Lügen geht, sondern sozusagen beschönigen zum Beispiel oder Leuten unehrliche Komplimente machen und so weiter und so fort, die also nicht ganz so gravierend sind, das machen fast alle. Mhm. Also Je weniger schlimm die Technik ist, die ich anwende, desto verbreiteter
es ist. Also man kann es jetzt gar nicht so ganz konkret sagen, Lügen gut, schlecht geht gar nicht, oder sondern man muss die Grenze, die man nicht genau definieren kann.
Genau, ne? Und die Grenze ist nicht genau definierbar. Das ist das eine, was schwierig ist. Und die andere Frage, die sich stellt, sagen aus Unternehmenssicht, ist, stört es mich? Macht es was mit meiner Personalauswahl? Und die Frage ist, Also als Laie würde man sagen, natürlich möchte ich nicht angelogen werden und das ist ja schlimm, dann stelle ich den Falschen ein, aber so einfach ist die Antwort dazu gar nicht. Weil sie nämlich für erfolgreiches Lügen eine Reihe von Fähigkeiten brauchen, die ihnen auch beim Arbeitsalltag helfen. Also sagen, intelligentere Leute lügen besser. Und Intelligenz ist jetzt aber was in vielen anderen Lebensbereichen auch hilfreich ist, weil es hilft einem, besser Probleme zu verstehen und Lösungen zu entwickeln. Und an der Stelle ist es mit dem Lügen deswegen nicht so einfach zu sagen, das ist schlecht, das müssen wir auf jeden Fall verdammen und die Lügner versuchen zu erwischen und auf keinen Fall einstellen, sondern es gibt Sachen, die tatsächlich zum erfolgreichen Lügen oder auch zu, sagen wir es mal ein bisschen wertneutraler, zu erfolgreicher Selbstdarstellung beitragen und wichtig sind und die aber auch wichtig sind bei der späteren Tätigkeit.
Ist es also im Prinzip, geht es um Selbstdarstellung, Verkaufen?
Es geht um Selbstdarstellung. In einer Bewerbungssituation verkaufe ich ja mich selbst, aber dieses Verkaufen hat eben auch was, ob ich jetzt im Interview bin oder auch im Assessment Center oder in einer anderen Situation, in einem Auswahlverfahren geht es ja darum, dass ich als Bewerber überlege, was will das Unternehmen jetzt von mir? Was brauche ich denn jetzt, damit ich die spätere Tätigkeit tatsächlich erfolgreich machen kann? Was ist also das, wonach die anderen schauen, wonach die suchen? Und wenn ich also gut darin bin, das zu erkennen, dann habe ich auch eine wichtige soziale Fertigkeit, weil auch in irgendwelchen Alltagssituationen oder in späteren Arbeitssituationen kann es sein, sitzen jemandem gegenüber, ist es nicht so ganz klar, um was will er jetzt von mir oder was muss ich denn jetzt machen, damit, der hat sich jetzt aufgeregt, damit er sich wieder abregt, was muss ich machen, um bestimmte Fäden in der Hand zu halten. Und an der Stelle ist es auch eine Fähigkeit, wo es wichtig ist zu erkennen, was ist jetzt relevant, damit ich diese Situation erfolgreich bestehe.
Ist dann Lügen nichts anderes als problemlösendes kreatives Denken?
Das ist zumindest ein wesentlicher Teil, ja. Fürs Lügen, was noch dazu kommt, ist sagen, es hat noch eine motivationale Sache. Also manche Leute sind einfach ehrlicher oder unehrlicher veranlagt. Und es hat eben auch was, wo tatsächlich eine betrügerische Komponente mit drin sein kann. Und also sagen so sogenannte Machiavellisten, die sagen, mir ist jedes Mittel recht, um mein Ziel zu erreichen.
Wie der Schiffarzt jetzt da bei dem...
Wie der Arzt, ja. Der bei dem Kreuzfahrtschiff mitgefahren ist, das sind natürlich Sachen, die dann auch nochmal eine Rolle spielen und sagen, solche Machiavellisten wollen sie natürlich nicht einstellen. Und das Schwierige ist, sagen, das voneinander abzugrenzen und sagen, die Leute, die tatsächlich betrügerisch ihnen gegenüber sitzen, von denen ab und zu unterscheiden, die einfach nur sagen, darum bemüht sind, einen guten Eindruck zu machen im Rahmen dessen, was sie eben tatsächlich an Kenntnissen haben, an Fertigkeiten und Erfahrungen.
Also kann man von beiden Seiten per se sagen, ist es nicht abqualifizierend. Also ich kann nicht sagen, ich darf nie einen einstellen, wenn der mal irgendwo gelogen, geschwindelt hat. Und kann man aber auch den Leuten, die ins Bewerbergespräch, muss man nicht sagen, egal was ihr macht, ihr dürft auf gar keinen Fall lügen. Macht auch keinen Sinn.
Ja, ich würde normalerweise weniger Empfehlungen zum Lügen machen, sondern einfach sagen, natürlich ist es wichtig für Bewerber, Bewerberinnen, dass sie auch versuchen, das, was sie können, im positiven Licht darzustellen und sagen, ihre Stärken auch unterzubringen. Würde ich Leute zum Lügen auffordern? Nee, würde ich nicht machen.
Nee, auffordern nicht, aber man kann jetzt nicht sagen, der ist unqualifiziert oder es hat so einen Makel, dass der dafür die Stelle generell nicht geeignet ist.
Nee.
Nicht. Nee. Also wir brechen sozusagen eine Lanze fürs Lügen. Wobei man natürlich immer die Grenze ist natürlich
entscheidend. Genau, die Grenze, und da die Grenze so schwer zu definieren ist, das ist das, weshalb ich gerade auch so ein bisschen zögerlich war.
Ja, ja.
Aber es ist, also die generelle Befürchtung, da sitzt jemand und lügt und das ist ganz schlimm, weil erstens ist es verwerflich und zweitens stelle ich dann die falsche Person ein. Nee, von dieser Befürchtung... Die ist nicht gerechtfertigt.
Okay, genau. Weil es kann auch aus der Motivation heraus oder eben, der kann besonders gut damit umgehen. Geht es dann im Prinzip darum, die Situation zu analysieren und zu erkennen, was wollen die von mir und die entsprechenden Antworten dann auch geben?
Genau. Also in dem Moment, wenn ich erkannt habe, was geht's jetzt? Also stellen Sie eine Frage vor, Sie haben eine soziale Situation und einer interpretiert die Situation als eine Situation, in der es vor allen Dingen darum geht, sich möglichst gut durchzusetzen gegen andere, und jemand anderes interpretiert es als eine Situation, wo es darum geht, unterschiedliche Interessen möglichst kooperativ unter einen Hut zu bringen. Die Leute verhalten sich dann unterschiedlich, je nachdem, was sie denken und was es geht. Und derjenige, der das Richtige erkannt hat, hat natürlich dann bessere Chancen im Auswahlverfahren, weil er dann eben mehr zeigt von dem, was tatsächlich für die Person, die ihm gegenüber sitzt, dann hören will.
Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Personalauswahl. Mhm. Also gehen wir jetzt eher auf die Seite von den Firmen, von den Betrieben. Was haben Sie denn rausgefunden bei Ihrer Forschung? Worauf soll man denn achten bei der Personalauswahl? Gibt es da ganz harte, allgemeingültige Kriterien oder ist es da auch schwieriger mit Linien und weicheren Elementen darin?
Ja, es gibt ein paar ganz allgemeingültige Sachen. Das eine ist, Sie sollten überlegen, was braucht jemand, der eine bestimmte Tätigkeit ausübt, und dass Sie tatsächlich möglichst anforderungsrelevante Sachen dann versuchen, im Auswahlverfahren zu erfragen, zu testen, abzuklopfen und so weiter und so fort. Das heißt also, es bringt nichts, sich mit Leuten über Stärken und Schwächen zu unterhalten oder sich erzählen zu lassen zum familiären Hintergrund oder sowas. Das gibt's auch immer mal wieder, aber da gewinnen Sie wenig Informationen. Oder die Liste von abenteuerlichen Fragen aus Einstellungsinterviews ist lang und der generelle Fehler, der viel zu häufig gemacht wird, ist, dass irrelevante Sachen gefragt werden oder dass nach irrelevanten Sachen Ausschau gehalten wird im Lebenslauf und anderen Sachen und die dann überbewertet werden.
Da haben Sie jetzt schon angegeben, dieser Klassiker, wo Sie jetzt gerade eben genannt haben, dass es zu wenig, aber woher kommt das dann, wenn man so irrelevante Fragen stellt? Weiß man es nicht besser? Weil das ist ja eigentlich ganz logisch, dass Sie sagen, man muss dem Bewerber die Fragen stellen, auf die es ankommt. Man hat ja auch in der Regel eine Stellenbeschreibung und muss gucken, wofür stelle ich den dann auch ein? Dass ich dann diese Frage nach Stärken und Schwächen, ist es dann was, weil ich es nicht besser weiß oder?
Ich glaube tatsächlich, dass es häufig eine Sache ist von fehlendem Wissen. Mhm. Wird an vielen Stellen gefragt, die Frage nach Stärken und Schwächen, die hat jeder bestimmt schon mal gestellt bekommen. Und man hat das Gefühl, das gehört einfach zum Einstellungsgespräch dazu, dass man das fragt. Aber vor allen Dingen die Frage nach den Schwächen, da dürfen Sie nicht davon ausgehen, dass Sie da eine ehrliche Antwort kriegen und Sie dürfen auch nicht davon ausgehen, dass Sie mit der Antwort irgendwas Sinnvolles machen können dann. Weil die klassische Schwäche, also wenn ich bei meinen Studierenden frage, ob sie die Frage schon mal gestellt bekommen haben und was sie da geantwortet haben, dann ist die klassische Schwäche Ungeduld zum Beispiel oder etwas zu perfektionistische Veranlagung. Das sind Schwächen, die halt auch als Stärke interpretiert werden können. Die anderen sind mir zu langsam oder ich nehme es besonders genau. Aber da das die typischen Antworten sind, die man hört, unterscheidet das auch nicht mehr zwischen Bewerbern. Dass ihnen jemand sagt, ich kann nicht gut Englisch oder meine Frau sagt, dass ich beim Streiten total überreagiere und zu schnell hochgehe,
wird keiner
das
sagen.
Sagt ihnen ja keiner.
Was ist mit der ganz legendären Frage, die auch immer kommt, wie sehen Sie sich in 5 Jahren? Ist die auch so inhaltslos oder ist
die? Ich persönlich mag die auch nicht. Die Frage habe ich tatsächlich auch bei meinen eigenen Bewerbungen gelegentlich gestellt bekommen. Und das ist eine, die ich gelegentlich auch dann nur mäßig ehrlich beantwortet habe. Also was will ich hören als derjenige, der so eine Frage stellt? Da möchte ich natürlich Sachen hören, die wo jemand klare Vorstellungen hat davon, dass er besonders viel und effektiv dann arbeiten will, dass er bestimmte arbeitsbezogene Sachen erreichen will, dass er mehr Kunden gewonnen haben will, dass er Prozesse effektiver gestalten und so weiter. Und vielleicht auf der Karriereleiter auch nochmal 1, 2, 3 Schritte, je nachdem, was der Zeithorizont ist, hochgeklettert ist. Was ich an der Stelle denke, in 5 Jahren, dann hoffe ich, dass die Tätigkeit, für die ich mich jetzt bewerbe, dann so ist, dass sie nicht mehr so anstrengend ist, dass ich Familie und Arbeit gut unter einen Hut kriege und so weiter und so fort. Und dass ich nette Kollegen habe, ja genau. Und dass die nicht so nett sind, dass die hoffentlich gegangen sind bis in 5 Jahren. Aber all das würde ich auch nicht sagen.
Also das heißt, man legt einfach im Prinzip, gibt man die Antwort schon mit vor mit der Frage. Weil man lässt einem, der wirklich ehrlich die Tätigkeit haben will, gar keine Möglichkeit, als so und so zu antworten,
ja, die geschrieben haben. Also es gibt natürlich tatsächlich, es gibt Leute, die beantworten auch solche Fragen ehrlich, aber die sind schon sehr die Ausnahme. Und deswegen glaube ich, dass die Fragen nicht helfen, weil sie sagen, zu wenig unterschiedliche Antworten hören. Und ich glaube, dass es konkreter sein müsste, was sie von den Leuten tatsächlich hören wollen. Also, die Frage, was wollen sie denn in den nächsten 5 Jahren erreicht haben? Wenn sie tatsächlich Tätigkeiten haben, wo es eine klare Entwicklung gibt und wo Leute, die sich bewerben, auch eine Vorstellung haben können, eine konkrete Vorstellung, was denn alles dann in 5 Jahren passiert sein soll, dann können sie mit denen natürlich konkreter arbeiten. Aber dann würde ich die Frage auch nicht so abstrakt stellen, sondern würde fragen, was weiß ich, im Großkonzern, welche Erfahrung will man denn machen? Was mir dann eine Antwort gibt, also welche Funktion möchte man denn sagen, hier übernehmen? Was eine Vorstellung gibt, haben die Leute sich informiert im Vorfeld über das, was es hier für Möglichkeiten und Chancen gibt oder nicht? Haben die Leute eine klare Vorstellung, sagen darüber, was tatsächlich mit ihrer Tätigkeit an weiteren Entwicklungsschritten zusammenhängt? Aber so banal mit, wo wollen sie denn in 5 Jahren sein oder wo sehen sie sich in 5 Jahren? Spricht eher für eine schlechtere Vorbereitung des Gesprächs.
Das heißt, die Vorbereitung ist relativ wichtig und da muss ich möglichst speziell und spezifische Fragen schon stellen und genau im Blick haben, was ich mit dem
genau, ich sollte eine klare Vorstellung haben, was ist wichtig. Mhm. Eine Sache, die Sie zum Beispiel machen können, ist, also brauchen Sie bestimmte fachliche Fertigkeiten, Fähigkeiten, ganz banal, für viele Tätigkeiten werden Fremdsprachkenntnisse vorausgesetzt. Im Lebenslauf hört sich das immer so an, dass Englisch verhandlungssicher und Französisch und was weiß ich noch alles sicher ist. Sie können das im Forschungsgespräch oder im Ausverfahren ganz einfach abklopfen, indem Sie sich mit den Leuten mal 5 Minuten auf Englisch unterhalten. Und das ist dann auch was, da kann ich schlecht lügen, dass ich was kann, wenn ich es nicht kann. Eine andere Sache, die ich gut machen kann, ist, ich brauche kein großes AC, um bestimmte Situationen zu simulieren. Ich kann auch eine, so im Prinzip in der Vorstellung eine Simulation machen. Ich schildere Ihnen eine Situation. Stellen Sie sich vor, Sie müssen mit Kollegen an einem Projekt arbeiten, sagen, jeder muss seinen Beitrag leisten. Ein Kollege ist da, der sich zurückzieht seine Sachen nicht macht. Was würden Sie an der Stelle machen? Das ist an der Stelle auch nicht so ganz einfach wie bei der Frage nach den Stärken und Schwächen, irgendwas zu erfinden, sondern ich muss zu verstehen, wie ich mit der Situation umgehe und was wichtig ist, damit sagen, so ein Projekt auch dann laufen kann. Und wenn ich solche Situationen habe, und idealerweise sind die noch ein bisschen spezifischer als in meinem Beispiel und stärker auf die Tätigkeit bezogen, dann kann ich solche Fragen stellen und frage dann, was würden Sie denn jetzt machen?
Also sind Sie jetzt dann auch kein großer Befürworter von Rollenspielen oder von solchen Sachen?
Ich finde, dass gute Rollenspiele eine gute Sache sind im Assessment Center. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Assessment Center sind was relativ teuer ist. Und von dem her gibt es auch einen Haufen Möglichkeiten, die für Unternehmen nicht so aufwendig sind, die aber auch viele Informationen bilden. Der Vorteil im Rollenspiel oder im AC ist tatsächlich, dass Sie echtes Verhalten sehen von Leuten. Also beim Interview sagen die Leute, was sie machen würden. Und manchmal ist es so, dass Leute eine Idee haben, was sie machen würden, aber sie kriegen es dann eben doch nicht so gut hin, wenn sie es wirklich machen müssen. Das können sie im Rollenspiel viel eher dann sehen.
Jetzt gibt es noch solche vielen Vorurteile, mit denen wir vielleicht ein bisschen aufräumen können, dass die Psychologen ganz bösartige Fallen einbauen. Ja? Dass man sagt, der eine fängt plötzlich das Schreien an oder man baut irgendwelche Sachen ein in das Gespräch, um die Reaktion zu testen. Oder man guckt im Vorfeld, wie interagieren die schon bereits vor dem Bewerbungsgespräch. Und da geht es nur gar nicht um die Situation, sondern nur um dessen Verhalten, dass man ihnen quasi Köder hinwirft und gar nicht das testen will. Gibt es das wirklich, die schwarze Psychologie? Oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann.
Also ich möchte nicht ausschließen, dass es sowas gibt. Aber guter Stil ist es nicht. Und gute Personalauswahl ist es auch nicht. Es gibt immer wieder ganz abenteuerliche Sachen. Und ich hab auf Ihrer Homepage gesehen, Sie hatten den Daniel Grünauer auch mal hier als Studiogast, den früheren Dramaturg hier am Theater in Ulm. Und der hat hier ein spannendes Stück inszeniert, das hieß die Grünholm-Methode. Das war so ein Stück, wo eben sagen, ein Assessment Center von der schlechteren Sorte durchgespielt worden ist, wo eben wo es aussah, als würden verschiedene Bewerber eingeladen werden, die alle an einem Auswahlverfahren teilnehmen, und dann tauchte niemand vom Unternehmen auf. Und sie bekamen dann nur über Kuverts, die dann ihnen reingereicht worden sind, verschiedene Aufgaben. Und in echt war nur ein Bewerber, der Bewerber und alle anderen waren Leute aus der Personalabteilung dieses Unternehmens. Das ist die Überspitzung von solchen abenteuerlichen Sachen. Ich werde beobachtet in Situationen und werden mir falsche Randbedingungen vorgegeben. So abenteuerlich wie in dem Theaterstück gibt es das bestimmt nicht. Dass das Unternehmen auch auf die Idee kommt, in der Pause die Bewerber dann zu beobachten und bei so einem Assessment Center, was vielleicht 2 Tage dauert, vor allen Dingen dann beim Abendessen den Leuten irgendwie die Leute auf Herz und Niere abzuklopfen, das gibt es, glaube ich, schon. Aber ich glaube weder, dass es hilft, gute Mitarbeiter auszuwählen, weil sie haben dann ganz viele Situationen, die nicht anforderungsbezogen sind, erstens. Zweitens, die Bewerber sind in einer sehr stressigen Situation und sind dann auch ganz froh, wenn sie zwischen einzelnen Übungen mal die Möglichkeit haben, Luft zu holen. Und wenn ich sagen, an der Stelle sie auch noch hintergehe, ist das, finde ich, auch eine sehr unmoralische und unethische Situation aus Unternehmenssicht.
Das sind wir schon fast wieder beim Thema Lügen, nur eben aus anderer Sicht.
Genau.
Am Anfang hat man aus Sicht des Bewerbers, aber Gleiches gilt natürlich auch für die Firma. Ist ja auch kein guter Start, wenn ich gleich von der Firma hintergangen werde.
Genau. Und deswegen also würde ich sowas auf keinen Fall machen. Dass es in Einzelfällen vorkommt, glaube ich. Ich glaube, dass die große Mehrzahl der Assessment Center, die es gibt, und die große Mehrzahl der Personalberatung, die solche Sachen machen, dass sie das ordentlich machen. Aber schwarze Schafe sind eben das, wo es das dann schwierig macht, weil die dann viel negative Publicity machen für das ganze Feld.
Ist oft so, ja. Wir machen jetzt nochmal gleich weiter, nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung, und dann geht's weiter hier in der Plattform mit dem Professor Dr. Klaus Melchers. Bis gleich. die Plattform bei Radio Free FM. Und wir schließen jetzt den Themenkomplex mit der Bewerbersituation nochmal ab. Was Firmen noch falsch machen können, wie sie die Bewerber sich vergraulen können und dann selber darunter, darunter leiden, dass sie den eigentlich Guten nicht bekommen haben. Was sind da so die Fehler, die Sie beobachten?
Ja, bestimmte Fehler, sagen, was ich vorhin schon angesprochen habe, zur schlechten Personalauswahl wiederholen sich hier. Wenn ich Sachen frage, die keinen Anforderungsbezug haben und die vor allen Dingen für Bewerber dann sich sehr komisch anhören. Ich frage nach irgendwelchen Erfahrungen der frühesten Kindheit. Wofür muss ein Unternehmen das wissen? Oder ich mache einen Test, der irgendwie sehr komisch aussieht oder der nach komischen Sachen fragt. Das ist abenteuerlich. Oder wenn ich eben im Assessment Center gruppendynamische Bastelübungen machen muss, obwohl ich mich für eine Stelle bei der Bank beworben habe, ich nicht mit Kleber und Papier mich mit Kollegen streiten muss, wer denn jetzt irgendwie schneiden und kleben darf. Das sind so Sachen, die vergrauen Bewerber natürlich. Also wenn Bewerber das Gefühl haben, sie machen Sachen, die völlig blödsinnig aussehen, oder auch wenn Bewerber das Gefühl haben, sie werden nicht wertschätzend behandelt. Und diese sozusagen fehlende Wertschätzung ist was natürlich eine Schwierigkeit ist, überall da, wo Bewerber in der Situation sind, dass sie sich aussuchen können, wo sie hingehen.
Fachkräftemangel, den wir gerade haben.
Fachkräftemangel im Moment, ne? ist ein Thema. Das heißt also sagen sowohl für die hochqualifizierten Bereiche mit Ingenieuren, Informatikern, wo es zu wenig gibt in Deutschland, aber auch für Erzieherinnen, Krankenschwestern und so weiter und so fort. Sind es überall Situationen, wo Bewerber sich aussuchen können, wo sie hingehen. Und wenn sie das Gefühl haben, das war jetzt komisch, ich bin nicht schlecht behandelt worden, ich bin nicht wertschätzend behandelt worden, die haben sich nicht um mich gekümmert, angemessen. Und ich habe mich woanders beworben, wo ich auch ein Stellenangebot habe und da war es ganz anders, dann entscheide ich mich dafür, wo ich besser behandelt worden bin.
Kann man das also dann sozusagen professionalisieren, nach gewissen Standards vorgehen?
Sie können es professionalisieren. Das eine ist den Anforderungstätigkeitsbezug, was ich vorhin gesagt hatte. Das ist was von Bewerbern auch wertgeschätzt wird, wenn sie sehen, dass das, was sie während der Auswahlsituation machen müssen, was für später relevant ist. Manchmal ist es so, dass sie Sachen machen müssen, bei denen es nicht zu sehen ist. Also Beispiel, es gibt einen Test zum Beispiel, wo sie lange Zeilen mit Ds und Ps haben und da sind mehr oder weniger viele Striche O über den Ps und unter den Ps und sie müssen alle Ds mit zwei Strichen anstreichen. Wenn sie sich bewerben für eine Stelle, sagen wir mal als Chemielaborant und sie müssen diesen Test machen, dann wundern sie sich wahrscheinlich, was das für ein Schwachsinn ist, weil sie bei ihrer späteren Tätigkeit nie irgendwelche Ds anstreichen müssen.
Also aus dem Intelligenztest rausgenommen?
Das ist in dem Fall nicht ein Intelligenztest, sondern ist ein Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest. Okay. Und das ist natürlich was, Aufmerksamkeit und Konzentration ist wichtig für einen Chemielaborant. Und an der Stelle ist es sagen nicht auf den ersten Blick zu sehen. Das, was sie also an der Stelle machen können als Unternehmen ist, sie können auf den Test verzichten und die Leute nicht vertrauen. Oder sie können sagen, ich will den Test aber machen, weil ich einen guten Grund dafür habe. Und dann sagen sie es ihren Bewerbern, was das für ein Test ist.
Dass der Test aus diesem Grund so gemacht wird.
Genau, was der Test misst und warum das wichtig ist. Und an der Stelle sagen, verstehen es Bewerber auch und haben deswegen eine positivere Reaktion, wenn sie sowas machen müssen, was eben auf den ersten Blick erstmal irritierend aussieht.
Also ist es Ihr Appell an Firmen, das Ganze ernst zu nehmen und auch wirklich zu hinterfragen und Standards zu entwickeln und nicht einfach sagen, ja, da kommt einer, dann stelle ich dem halt mal so ein paar Fragen oder ich habe ja die 5, 6 Klassiker, die ich wo auch immer gerade her habe, wie sehen sich in 5 Jahren und was sind ihre Stärken und Schwächen,
genau,
da vertraue ich die Leute dann.
Professionalisierung ist günstig, aber auch, also manche Sachen hat man das Gefühl, gesunder Menschenverstand würde auch helfen, also für manche Ausbildungsstellen, für duales Studium und sonst was ist es ja so, dass Bewerbungsverfahren viele, viele Monate vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn dann sein können. Und an der Stelle ist es einfach so, ein Kontakt halten mit den Leuten, die man dann ausgewählt hat, ist was es viel unwahrscheinlicher macht, dass Leute sich nochmal in dieser ganzen Zeit nochmal umentscheiden, weil sie doch nochmal was anderes gefunden haben. Und sagen, Wertschätzung und Interesse signalisieren ist was wichtig ist und was erstaunlich oft nicht gemacht wird.
Also machen Firmen durchaus da Fehler.
Ja.
Die sie selber zu verantworten haben und die man selber aber auch abstellen kann.
Genau.
Okay.
Und manches davon ist relativ einfach. Also sagen, wenn Sie wissen, es ist viel Zeit zwischen Auswahlverfahren und Einstellung, da einfach zwischendrin mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist, ob noch irgendwie man unterstützen kann.
Wir freuen uns dann, wenn Sie kommen,
genau,
und bereiten schon mal vor.
Und diese Freude signalisieren, Ja, das ist einfach was, das wird sehr wertgeschätzt von Bewerbern.
Gerade in den wirtschaftlich besseren Zeiten ist es, wenn man die Auswahl hat, ist vielleicht die Firma nicht unbedingt so unter Druck, also ordentlich zu arbeiten.
Also das ist das eine, sagen in den wirtschaftlich sehr guten Zeiten, wo es eben schwierig ist, die ganzen Stellen zu besetzen, ist das umso wichtiger, dass man die Leute, die man dann gefunden hat, auch tatsächlich nicht vergrault durch irgendwas davon macht. Und das andere ist, viele Unternehmen haben ja ein großes Interesse daran, die High Potentials zu finden. Mhm. Das Problem ist nur, die High Potentials können sich normalerweise auch aussuchen, wo sie hingehen. Weil eben, wenn sie mehr, zum Beispiel nach dem Studienende, ist ja so, dass es Absolventinnen und Absolventen dann auch eine Reihe von Bewerbungen rausschicken. Wenn sie sehr gut sind, sehr qualifiziert sind, werden sie mehrfach eingeladen zu Auswahlverfahren und haben dann eben häufig auch das Glück, dass sie sich von mehreren Stellen dann aussuchen können, wo sie hingehen. Mhm. Und dann ist es die Frage, was für einen Eindruck hat ein Unternehmen jetzt gemacht, wenn ich mich da beworben habe? Bin ich da schlecht behandelt worden? Habe ich da komische Sachen machen müssen? War das wenig wertschätzend? War das unprofessionell? Das ist dann schlecht für das Unternehmen, das geglaubt hat, ich habe hier jemanden gefunden, den ich einstelle.
Und dann geht er woanders hin.
Genau, dann geht er woanders
hin. Gehen wir nochmal auf die Blickweise der Bewerber. Gibt es da auch Tipps, Kniffe, wichtige oder große Fehler, die man nicht machen sollte oder Sachen, die man unbedingt machen soll, wie man sich jetzt vorbereiten darf, sollte?
Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich vorzubereiten auf ein Auswahlverfahren. Das heißt also, was weiß ich denn über das Unternehmen, über die Stelle, um die es geht? Je nachdem, wenn das ein Unternehmen ist, was bei mir, sagen, im Ort um die Ecke ist, ist es einfacher, da Informationen zu bekommen, weil ich vielleicht auch Leute kenne, die da schon arbeiten, da mal nachzufragen. Wenn es ein größeres Unternehmen ist, was woanders ist, würde ich auf jeden Fall mal zum Beispiel Homepage angucken und anderes, dass ich eben konkretere Vorstellungen davon habe, was genau wollen die, was genau machen die, passt das auch zu mir? Mhm. Weil das natürlich auch aus meiner Sicht was ist, wenn ich erst im Laufe der Zeit mir klar werde, das ist ja überhaupt nicht das, was ich machen will, dann ist es natürlich auch für mich als Bewerber.
Aber sind das keine Selbstverständlichkeiten, dass ich weiß, wo ich mich bewerbe und auf die Stelle vorbereite? Oder sehe ich das etwas blauäugig?
Also für manche Leute ist das eine Selbstverständlichkeit, aber nicht für alle.
Okay.
Und wenn wir bei den Selbstverständlichkeiten sind, ich hatte ja vorhin schon gesagt, einen guten Eindruck machen und zu dem guten Eindruck machen, wenn ich jetzt zum Bewerbungsgespräch fahre zum Beispiel, wo die sagen, schauen Sie, dass Sie da irgendwie ordentlich angezogen hingehen und vielleicht vorher mal geduscht haben. Solche Selbstverständlichkeiten sind nicht für 100% der Bevölkerung selbstverständlich. Und an der Stelle sagen, können Sie natürlich auch da gleich mal einen schlechten ersten Eindruck machen, wenn Sie irgendwo reinkommen und wirken ungepflegt.
Mhm. Sonst noch Sachen?
Also klar. Sonst noch Sachen. Ja, ist natürlich wichtig, sagen, dass man sich auch nochmal überlegt, wenn ich weiß, was wollen die, was ist die Tätigkeit, um die es geht, was für Entwicklungsmöglichkeiten gibt es da, dass ich auch nochmal überlege, sagen, was habe ich denn tatsächlich an relevanten Erfahrungen gemacht, was habe ich an relevanten Kenntnissen, dass ich mir vorher da Gedanken drüber mache, über die Sachen, die relevant sind, damit ich dann nicht lang überlegen muss, wenn ich gefragt werde.
Mhm.
Was auch günstig ist, ist, dass ich mir selbst im Vorfeld auch überlege, was habe ich denn für Fragen, die für mich nochmal wichtig sind. Es gibt erstaunlich viele Bewerber, die überhaupt keine Fragen oder erstaunlich wenig Fragen haben, jenseits der, wie viel Gehalt kriege ich denn?
Mhm.
Und das ist natürlich auch nochmal ein Signal an Unternehmen. Hat sich jemand tatsächlich hier Gedanken gemacht mit dem, was er oder sie hier will, was wichtig ist für ihn, und signalisiert im Unternehmen, da ist jemand tatsächlich interessiert nochmal und will eben hier auch nochmal Sachen prüfen, die für ihn und für sie wichtig sind.
Also kann man es im Prinzip so zusammenfassen für beide Seiten, dass man da wirklich sich vorbereitet und auch ins Detail geht. Also wirklich ganz speziell nicht sagt, ja, du bist jetzt bei meiner Firma und du machst das schon, sondern auch wirklich genau die Firmen genau gezielt suchen, was braucht der wirklich für eine Qualifikation und die Bewerber auch genau wissen, was will denn ich, kann ich das überhaupt und was ist überhaupt genau das Anforderungsprofil.
Genau, Vorbereitung hilft für beide Parteien. Ne?
Das heißt, sie machen dann oftmals die Beobachtung, dass die Leute sich da gar nicht wirklich mit auseinandersetzen. Oder einfach so zu unbedarft hingehen?
Es gibt eben alles. Es gibt die Leute, die machen diese Selbstverständlichkeit und machen sich Gedanken. Und es gibt auch Leute, sagen, wenn man die fragen würde, warum haben sie sich hier beworben, haben sie gesagt, meine Eltern haben gesagt, das ist gut bei Ihnen. Das ist natürlich dann eine sehr dürftige Motivation.
Wie ist es mit Kritik? Darf man Kritik äußern, dass man sagt, ach, jetzt kommt schon wieder die Frage nach, wie sehe ich mich in 5 Jahren? Oder fällt Ihnen nichts Besseres ein, außer mich nach Stärken und Schwächen zu fragen? Sie hatten vorhin angedeutet, jetzt sind Sie ja schon eingestellt. Ja? Sie hatten ja auch ein Bewerbungsgespräch bei Ihnen gehabt. Darf man da so frech sein und Kritik üben?
dem Interviewer gegenüber zu sagen, dass man seine Fragen für nicht sinnvoll hält, das würde ich nicht machen.
Mhm. Auch nicht durch die Blume.
Nee, auch nicht durch die Blume. Das, wenn man eingestellt ist, dann kann man das vielleicht nochmal nachholen. Mhm. Aber in der Situation ist es was glaube ich, eher es schwierig macht. Also ein Interviewer versucht ja, also ich unterstelle zumindest mal, dass die meisten Interviewer bemüht sind, das Interview so gut zu führen, wie sie es eben können. Mhm. Und wenn man ihnen dann signalisiert, ey, das war jetzt aber irgendwie Blödsinn, das war nicht gut, das ist natürlich was dann Selbstwert vom Interviewer auch kratzt und was der möglicherweise an der Stelle gar nicht hören will. Mhm. Aber was gibt es tatsächlich? Also bei Assessment Centern gibt es häufig tatsächlich eine Abschlussrunde, wo auch nochmal nach Rückmeldung gefragt wird.
Da wird aber explizit gefragt dann.
Da wird explizit gefragt, ja. Ich würde da jetzt auch nicht sagen, dass ich das alles komplett Blödsinn fand, aber sagen, gibt es irgendwelche Sachen, die tatsächlich aufgefallen sind, die irgendwie schwierig waren. Und bei so aufwendigen Auswahlverfahren kann es gut sein, dass auch organisatorische Aspekte einem das Leben schwer gemacht haben. Und das ist was, das ist völlig ungefährlich, das zu sagen. Also man sagt irgendwie, der Zeitplan war jetzt irgendwie zu eng oder irgendwas mit Unterlagen hat nicht geklappt oder solche Sachen. Mhm. Das ist ja ein anderes Signal, als ich sage, ihr Auswahlverfahren ist ja totaler Blödsinn.
Mhm, okay, gut. Also sollte man dann schon auch ein bisschen vorausschauend
und
im Prinzip berechnen und dann schon wieder lügen eigentlich.
Das würde ich jetzt an der Stelle, das würde ich an der Stelle jetzt nicht machen, aber sagen, bei den Techniken, die einen guten Eindruck machen, sagen, Komplimente machen, ist eben was für soziale Interaktion günstig ist. Sagen, im Privatleben hört man sich ja auch lieber von anderen, was sie gut an einem finden, als was sie blöd an einem finden. Mhm. Und wenn es eben darum geht, ich will tatsächlich eine Stelle haben, dann würde ich nicht das Gegenteil vom Komplimente machen, dann als Technik verwenden.
Klingt vernünftig. Ja. Jetzt haben wir leider nur noch wenige Minuten. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Bewerbungen geredet. Gibt es aber auch bei der Arbeitspsychologie andere wichtige Themen, wenn ich denn schon arbeite, um mit den Kollegen auszukommen? Ist es auch ein Thema, was Sie beschäftigt oder sind Sie jetzt eher fokussiert auf diese ganzen Bewerbersachen?
Ja, also mein größter Schwerpunkt ist Personalauswahl mit unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln. Was wir aber auch machen bei uns, ich hatte ja vorhin gesagt, von meinen Mitarbeiterinnen auch, ist eine, die sich beschäftigt mit Erholungsprozessen, mit Stress bei der Arbeit. Da machen wir ein paar Sachen, die ganz interessant sind für Unternehmen zum Beispiel, die flexible Arbeitszeiten haben oder die Schichtarbeit nutzen. Weil es gibt ja Leute, die sich eher schwer tun mit dem Aufstehen morgens oder die sich eher schwer tun mit dem Wachbleiben abends. Mhm. Und sagen, diese Eulen oder Lärchen, wie man es auch nennen kann, die haben natürlich ihren persönlichen Tiefpunkt oder Hochpunkt zu unterschiedlichen Zeitfenstern. Und das ist was Unternehmen durchaus berücksichtigen können mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. Wenn ich sagen, die Eulen nicht zwinge, morgens um 6 auf der Matte zu stehen und die Lärchen, die Frühaufsteher nicht zwinge, abends um 10 noch fit sein zu müssen, dann ist das was zum Beispiel günstig ist und wo wir auch hier bei einem großen Logistikunternehmen hier in der Nähe mal eine Studie gemacht haben, wo wir eben festgestellt haben, wenn die Leute, die jetzt Schicht arbeiten müssen, ihre Schichtzeiten zum Beispiel nach ihren persönlichen Präferenzen ausrichten zu können, dann ist Schichtarbeit nicht so beeinträchtigend für die. Und das ist natürlich auch was, da habe ich als Unternehmen sehr viel davon und als Mitarbeiter sehr viel davon. Also sagen, es ist eine Win-Win-Situation eigentlich, wenn ich meine Arbeitsorganisation das berücksichtigen kann.
Also im Prinzip das Klassische, etwas auf die Mitarbeiter eingehen und auch nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter.
Genau.
Also aber auch Sachen, die ja jetzt eigentlich naheliegend wären, oder?
Die naheliegend wären. Auf der anderen Seite sagen, die eine Reaktion ist, es macht ja die Schichtplangestaltung zum Beispiel schwierig für mich.
Das ist richtig.
Und sie haben einen bestimmten Mehraufwand an manchen Stellen. Sie haben, wenn sie sagen, nicht Schicht arbeiten, sondern einfach sagen, normale Bürotätigkeiten haben oder irgendwas oder andere Arbeitstätigkeiten haben, wo sagen, tagsüber gearbeitet wird, möglicherweise, dass sie sich auf sogenannte Kernarbeitszeiten einigen müssen, beziehungsweise die meisten Unternehmen haben ja dann auch solche Kernarbeitszeiten, auch wenn sie mit Gleitzeit zum Beispiel arbeiten. Aber bei Schichtarbeit zum Beispiel, das ist was sehr, sehr belastend ist und körperlich sehr anstrengend ist, sehr stark auf die Gesundheit geht, wenn jemand sagen, Jahre, Jahrzehnte lang Schichtarbeit arbeitet. Und das ist natürlich was, da können Sie als Unternehmen sehr viel machen, dass Ihre Mitarbeiter nicht mittelfristig, langfristig dann arbeitsunfähig werden.
Wenn man natürlich auch das Interesse hat, die guten Leute länger zu behalten
und den Krankenstand
natürlich auch niedrig zu halten.
Genau, sie halten dann ihren Krankenstand auch damit niedriger.
Gut. Gibt es sonst noch wichtige Faktoren, die man als Firma den Mitarbeiter Gutes tun kann, um es zu entstressen?
Ja, sie haben ganz viele Sachen. Aber das ist, damit würden wir, glaube ich, noch eine neue Sendung füllen können, weil sie sagen, es gibt schon viele Beispiele von schlechter Arbeitsgestaltung, von schlechter, also räumlicher Situation. Es gibt viele Sachen von schlechter Führung, die Mitarbeitern das Leben schwer machen, wo, sagen sie, von Führungskräften schlecht behandelt werden. Mhm. Es gibt viele Konflikte bei der Arbeit, die natürlich auch schlimm sind für die Betroffenen oder selbst wenn es nicht betroffen ist. Also Mobbing zum Beispiel zu beobachten, ist auch schon was zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung von den Leuten wird, die es beobachten. Also nicht nur, nicht nur, ich bin kein Opfer, sondern
in meiner Abteilung
ich sehe, dass es sowas gibt und häufig ist damit verbunden, ich sehe auch, dass es keinen Schutz, keinen ausreichenden Schutz für die Opfer gibt.
Und dann kommt natürlich die Angst,
mich und das verunsichert mich auch. Ne? Und so gibt es ganz viele Sachen, die dazu führen, dass Leute nicht so zufrieden und nicht so leistungsstark bei ihrer Arbeit sind, wie es sein könnte.
Sind die deutschen Betriebe vorbildlich in diesem Punkt oder gibt es da Länder, die uns voraus sind? Also jetzt generell, jetzt nicht Mobbing, sondern überhaupt mit diesem Mitarbeiterschutz und Fürsorge.
Also sagen, in den westlichen Industrieländern gibt es, glaube ich, in allen Ländern Betriebe, die vorbildlicher und weniger vorbildlich sind.
Okay, kann man nicht pauschalisieren. Nee. Okay, sehr gut. Dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Es ist nämlich schon ganz kurz vor 5 und die Plattform neigt sich dem Ende entgegen. Ich bedanke mich jetzt sehr herzlich bei meinem Gast, den Herrn Professor Dr. Klaus Melchers von der Universität.
Danke für die Einladung. Dank,
dass Sie da waren. Und ich hoffe, der eine oder andere hat etwas mitgenommen und stürzt sich jetzt mit Freude ins Arbeitsleben. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.